Ihr lieben Geschwister, wenn jemand auf den Plan geschaut hat, dann hat er heute Morgen einen Titel dort gefunden. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, dass ich nicht was Verkehrtes sage, aber ich meine, es steht wirklich auch auf dem Plan drauf, die Wege Jesu. Habt ihr das gelesen? Oh, das ist ja schön, dass ihr auf den Plan schaut. Also, was meine ich denn damit? Was ist eigentlich der Hintergrund von diesem Titel? Das muss ich euch als Einleitung für diese Reihe unbedingt sagen. In einer Zeit, wir kommen gleich zu der Textlesung, aber ich muss das vorher uns etwas erklären, dann kann es derweil auch etwas lüfte. In einer Zeit, in der die Wege des Menschen so wichtig sind, dass die Menschen über gar nichts anderes mehr reden können als über ihre eigenen Wege. In einer solchen Zeit ist es ganz besonders von Bedeutung, dass wir die Wege des Herrn Jesus kennenlernen. Und das will gelernt sein, das richtig zu verstehen und auch aufzunehmen, dass die Wege Jesu, die er gegangen ist, für mich und mein Leben und für meinen Weg eine ganz große Bedeutung haben. Wir befinden uns in einer Zeit, in der auch in der Gemeinde Jesu häufig nur pragmatisch gedacht wird. Also was muss ich tun, um gut leben zu können? Wie kann ich ein besserer Christ werden? Immer nur auf den Menschen hin orientiert und zentriert. Und da ist es oft gar nicht mehr üblich, dass man über den Sohn Gottes, über den himmlischen Vater, über den Heiligen Geist, über den dreieinigen Gott nachdenkt und sich über ihn Gedanken macht und dann auch zugleich begreift, dass gerade das Nachdenken über Gott das eigene Leben leichter macht. Man kann es wirklich so sagen, wenn jemand nur über sich und seinen Weg sich Gedanken macht und sich gar nicht über Gott Gedanken macht und sein Wort, dann wird sein Weg in die Irre führen. Und er wird gar nicht erkennen können, was der richtige und gute Weg auch ist. Und wir wollen uns nun in dieser kleinen Reihe über die Wege Jesu Gedanken machen. Und wir werden natürlich längst nicht alle diese, seine Wege folgen können und auch begleiten können, aber einige wichtige, zentrale Stationen von diesen Wegen, die wollen wir miteinander aufsuchen. Und heute Morgen beginnen wir mit seiner Erniedrigung. Jetzt, was ist denn damit gemeint, seine Erniedrigung? Das ist ja ein Wort, was vielleicht nicht jeder gleich auch verstehen kann oder auch begreifen kann, inwiefern hat der Herr Jesus Christus sich erniedrigt. Und damit wir das besser verstehen können und auch den Grund seiner Erniedrigung besser verstehen können, wollen wir miteinander am Anfang eine Bibelstelle aufschlagen, die noch nicht unser eigentlicher Text ist, aber uns zu dem Text dann auch hinführt, den wir heute Morgen lesen wollen. Und zwar im Philipperbrief wollen wir zuerst auch aufschlagen. Da haben wir eine Schilderung, wie der Herr Jesus in seiner eigenen Gesinnung, in seiner Herzenseinstellung seinen Dienst getan hat und was es für ihn bedeutete, diesen Dienst zu tun. Philipper 2, Vers 5 lese ich uns hier vor. Philipper 2, Vers 5. Und da könnt ihr, wenn ihr genau hinhört, dieses Wort Erniedrigung auch mitbekomme und höre. Also Philipper 2 ab Vers 5. Der Paulus sagt zu den Geschwistern in Philippi, dass sie eine gewisse Gesinnung haben solle. Und die beschreibt er jetzt anhand von der Gesinnung des Herrn Jesus Christus. Also, denn ihr, damit meint er die Geschwister in Philippi, sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich uns selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Da kommt es vor, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Hier ist von seiner Erniedrigung die Rede, aber inwiefern erniedrigte sich der Herr Jesus Christus? Nun, ich werde versuchen, in meiner Predigt darauf eine Antwort zu geben. Und dazu schlagen wir jetzt unseren eigentlichen Text auf aus dem Matthäusevangelium. Und da kommen wir zu dem allerersten, was auch im Dienste des Herrn Jesus Christus so am Anfang steht, als er 30 Jahre alt war. So wird es uns im Lukas 3, Vers 23 auch erklärt, hat er seinen Dienst begonnen. Und von Nazareth geht er also an den Jordan. Circa 100 Kilometer ist er da gereist, die erste große Reise, die er unternommen hat. Und Matthäus 3, ab Vers 13 wird uns das beschrieben. Und das lese ich uns jetzt vor bis Vers 17, also Matthäus Evangelium Kapitel 3 von Vers 13 bis Vers 17. Da kommt Jesus aus Galiläa, das ist im Norden Israels, an den Jordan, das ist also da, wo der Johannes getauft hat, im Süden gewesen. An den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bis hierhin lese ich uns den Text vor, und ich möchte am Anfang noch mit uns beten, und danach können wir wieder die Fenster schließen. Unser himmlischer Vater, wir dürfen heute Morgen durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, zu dir kommen. Und dies eben aus diesem Grund, weil er zu uns gekommen ist und Mensch geworden ist. Und nun er unser Mittler ist und wir durch ihn zu dir gelangen dürfen. O Herr, nun wollen wir dich anrufen, unser himmlischer Vater, dass du uns deinen Sohn offenbarst, in seiner Erniedrigung, in diesem ersten Schritt auf dem Weg, der ihn hin zum Kreuz führte. Nun begleite uns, Herr, und nimm uns an die Hand und leite uns doch an, recht zu hören, recht auch zu verstehen, aber hilf mir auch, recht zu reden. Amen. Wisst ihr, jetzt könnt ihr gerne ja die Fenster wieder schließen. Man kann es ja auch ein bisschen geklappt lassen, damit ein bisschen frische Luft auch weiter hereinkommen kann. Wunderbar. Spitze. In der Geschichte der Menschheit, wenn ihr sie also lest, tauchen auf den ersten Seiten der Bibel ja Beschreibungen auf oder eine große Beschreibung, wie der Mensch von Gott geschaffen wurde, zum Bilde Gottes. Und dann lesen wir aber davon, dass der Mensch in seinem Auftrag zur Ehre Gottes zu leben, sich an ihm zu erfreuen, ihn zu genießen, all dies ist da ja auch vermerkt oder auch erklärt, dass er darin versagt hat. Er hat also einer Stimme, der Stimme der Schlange, mehr vertraut als Gottes Stimme und Gottes Wort. Und so ist der Mensch, ja, spreche hier vom Sündefall, so ist er ganz und gar verdorben. Aber gerade in dieser Zeit, als nun der Mensch so schrecklich versagt hatte und so schrecklich auch unter die Räder gekommen ist, da hat also Gott mitten noch im Paradies ihm eine Verheißung gegeben. Und diese Verheißung, die lese ich euch kurz vor. 1. Mose 3, Vers 15, müsst ihr jetzt gar nicht mit aufschlagen. Da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das sagt er zu der Schlange, und dahinter steht der Satan selbst, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, und damit ist der kommende Erlöser gemeint, der nun hier, als er sich von Johannes hat taufen lassen, seinen Dienst beginnt. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wird mit der Schlange zurechtkommen. Da werden wir das nächste Mal, am nächsten Sonntag, davon mehr noch auch hören. Aber hier zuallererst haben wir ihn als Mensch vor uns, wie er die ersten Schritte tut in seinem Dienst. Und es beginnt mit dieser Taufe. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Heute ganz besonders tut der Mensch das auch erklären und hält daran fest und sieht sich als etwas ganz Besonderes. Und wenn dann von dem Herrn Jesus Christus gesprochen wird und gesagt wird, dass er sich erniedrigt hat, als er Mensch geworden ist, dann ist das für uns etwas, was wir vielleicht gar nicht gut verstehen können. Ich habe es euch ja selbst auch vorgelesen. In seiner äußeren Erscheinung wurde er als Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst. Als Sohn Gottes ist er allgegenwärtig. Aber nun als Mensch kann er nur an einem einzigen Ort zugleich sein. Als Sohn Gottes sieht er alles zugleich. Und das hat natürlich auch nicht aufgehört. Er ist und bleibt der Sohn Gottes. Er war es immer. Und er ist es und er wird es für immer sein. Aber als er Mensch wurde, wurde sein Sichtfeld als Mensch auf das eingeengt, was seine beiden Augen sehen konnte. Und was seine Kraft betrifft, ist er als Sohn Gottes allmächtig. Seine Kraft hört nie auf. Sie hat kein Ende. Als er aber Mensch wird, ist seine Kraft als Mensch eine, die erschöpft werden kann auf dem Schiff mitten auf dem See Genezareth, mitten im Sturm. Vor lauter Müdigkeit ist er eingeschlafen. Er erniedrigt sich. Bitte fragt jetzt nicht sofort, was hat es für mich für einen Wert? Was springt dabei für mich heraus? Das wäre sehr egoistisch, nur so an den Herrn Jesus Christus heranzugehen und immer nur diese eine Frage eben auch zu bewegen. Was springt dabei für mich heraus? Was nützt es mir? Wir haben es ganz verlernt, dass eine große Aufgabe, die wir von Gott bekommen haben, eben darin besteht, ihn anzusehen. Und auch dadurch, dass wir ihn ansehen, verändert zu werden. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 wird uns genau dies so vor Auge geführt. Im Betrachten seiner Gestalt, seiner Person, seines Wesens, mit der Hilfe von ihm, von seinem Geist, werden wir verändert und umgestaltet. Wenn wir uns also den Herrn Jesus Christus als Sohn Gottes betrachten, wie er Mensch geworden ist und sich dabei auch erniedrigt hat, wie er bereit war zu sagen, ich möchte wirklich auch dies tun. Ich möchte ein Mensch werden. Ich bleibe der Sohn Gottes, aber ich werde dazu noch ein Mensch. Wie er da herabgestiegen ist. Wie er sich selber erniedrigt hat. Der Herr Jesus Christus sagt einmal im Matthäus-Evangelium Kapitel 11, Vers 29 Folgendes. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Diese Demut, diese Bereitschaft, sich selbst zu erniedrigen, die war in seinem und ist in seinem Wesen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jetzt sind wir wirklich doch auch bei der Praxis und wir entdecken, dass gerade der Blick auf den Herrn Jesus Christus, wie er sich erniedrigt für uns und für unser Joch, was wir gerade auch tragen, so hilfreich sein kann. Was für ein Joch trägst du gerade? Was ist es, was deine Schultern niederdrückt? Was bringt dich gerade dazu, durch eine Türe zu gehen, die dir zu klein erscheint, einen Weg zu beschreiten, der unwahrscheinlich anstrengend ist? Wie fühlst du dich dabei? Wie geht es dir in deinem eigenen Herzen, in all den verschiedenen Bedrängnissen, die du selbst auch hast? Kannst du einen Blick auf den Herrn Jesus werfen, wie er sich erniedrigt hat? Kannst du einen Augenblick einmal Abstand nehmen von deiner eigenen Erniedrigung, von dem Joch, was dir gerade auch auferlegt ist, um auf ihn und seine Erniedrigung zu blicken? Er ist der Sohn Gottes. Er muss es nicht wie etwas Geraubtes festhalten. Er ist es und trotzdem hat er sich entäußert. Nicht, dass er seine Gottessohnschaft aufgegeben hätte, aber all die Herrlichkeit, all die Schönheit, die für uns unerträglich ist in seiner Reinheit, die wir gar nicht ertragen können. Er hat sie für diesen Augenblick, als er Mensch geworden ist und unter uns weilte in Israel, auf die Seite gelegt. Er hat sie nur ganz kurz aufblitzen lassen und hat sie seine Jünger auf dem Berg der Verherrlichung etwas gezeigt, etwas nur. Wir könnten nie dem lebendigen Gott begegnen in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit, wenn er sie uns ganz offenbaren würde, wir würden vergehen. Aber er wusste, dass er, um Menschen, um Sünder erretten zu können, sich selber würde erniedrigen müssen, um für sie an ihre Stelle zu treten als unser Stellvertreter, um für uns an den Start zu gehen, wo wir in Adam vollkommen versagt haben. Genau das hat er getan. Er ist für uns an den Start gegangen. Wir haben versagt. Da muss ich nicht nur die Geschichte von Adam und Eva betrachte, sondern darf ich ja meine eigene Geschichte betrachten. Wer von euch, die ihr hier sitzt, könnte von sich aus sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe immer richtig gedacht, ich habe immer richtig geredet und ich habe immer richtig gehandelt. Keiner, kein einziger auf dieser Erde kann dies tun, ist in der Lage dazu. Keiner hier im Raum. Und wenn wir jetzt nicht jemand haben könnten, der an unsere Stelle tritt, um für uns zu tun, was wir nicht in der Lage sind zu tun, wenn es ihn nicht gäbe, den Herrn Jesus Christus, würden wir auf jeden Fall verloren gehen müssen. Es wird einmal wunderschön von dem Paulus in seinem Brief an den Timotheus festgehalten. Da hat er das auch ganz klar und deutlich so gesagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ein Mittler, einer, der vermitteln kann, einer, der die Beziehung zwischen dem himmlischen Vater und mir herstellen kann. Ich kann sie nicht herstellen, durch mich, durch alles, was ich auch immer tue, ist es schon möglich. Aber einer, ist der Mittler. Einer ist für mich in den Start gegangen. Einer hat sich auf den Weg gemacht, das zu tun, was ich hätte tun sollen. Zu Gottes Ehre zu leben, alles zu erfüllen, was er gebietet. Einer war bereit dazu. Einer war in der Lage, diese Stellvertretung auch für mich selbst zu vollbringen. Und diese Stellvertretung ist eine, wo er unwahrscheinlich auch in die Tiefe gehen musste. Das war für den Johannes, als er den Herrn Jesus gesehen hat, wie er auf ihn zukam, um sich von ihm taufen zu lassen. Es war für ihn etwas, was er gar nicht nachvollziehen konnte. Und aus diesem Grund heißt es in unserem Text Matthäus 3, Vers 14, Johannes aber wehrte ihm. Und warum hat er ihm gewehrt? Weil der Herr Jesus Christus mit dieser Taufe sich in die Stellung eines Sünders hineinbegibt. In Matthäus 3, die Verse 1 und 2 lesen wir von dieser Taufe Folgendes. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Juda und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, bekennt eure Sünde. Wendet euch von eurer Schuld, eurer Sünde, eurem Elend ab und wendet euch mir oder wendet euch dem lebendigen Gott zu, so müsst ihr mal sagen, und bekennt eure Sünde. Und als nun der Herr Jesus Christus auf ihn, auf den Johannes hinzukam, da hat der Johannes ja gewusst, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und er hat gewusst, er ist rein, er ist heilig, er ist sündlos. Er hat nie irgendetwas Verkehrtes getan, er tut nichts Verkehrtes, er wird nie etwas Verkehrtes tun. Und aus diesem Grund erklärt er ihm, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Einer begibt sich an meine Stelle und sagt, ich lasse mich so behandeln, wie ein Sünder behandelt wird. Ich lasse mich behandeln von den Menschen um mich herum, wie jemand, der verachtet ist. Aber ich lasse mich auch von meinem eigenen himmlischen Vater wie ein Sünder behandeln. Am Kreuz ist das ganz besonders in den 3 Stunden geschehen, als er unsere Sünde und unsere Schuld auf sich genommen hat. Wie sehr musste er sich erniedrigen, um mich erretten zu können. Wenn jemand weiß, was Schönheit ist, dann ist es der Herr Jesus Christus. Habt ihr in diesem Frühjahr und diesem Sommer, wo es so viel auch regnet und dadurch draußen alles so schön ist, diese Schönheit der Schöpfung wahrgenommen? Es ist so herrlich, das zu sehen. Der, der also Schönheit par excellence ist, der, der Schönheit verkörpert. Keiner ist schöner als er. Psalm 45 wird es auch so geschildert. Er lässt sein Angesicht entstellen. In Jesaja 53 wird es uns genau so auch geschildert. Da heißt es, also Jesaja 52, Vers 14 und Jesaja 53, Vers 3, ich lese es euch gerade vor. So sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes. Wenn wir in den Spiegel sehen und wir entdecken einen Schmutzfleck, so, also was auch immer, egal ob es von der Arbeit her ist, ob es nun vom Essen her kommt, was auch immer. Natürlich versuchen wir sofort, diesen Schmutzfleck zu entfernen. Wir ertragen es nicht, wir wünschen uns es nicht, so auszuschauen. Wir wollen rein und schön sein. Sauber sein. Und nun kommt der Reine und der Heilige, der nie in seinem Leben bisher es erfahren hat, dass irgendein Schmutz an ihn gelangt ist. Nun kommt er auf diese Welt und wird Mensch und sein Angesicht wird entstellt. Das ist Erniedrigung. Und wenn ich euch das jetzt so sage, dann möchte ich euch erklären, wie sehr der Herr Jesus Christus Sünder liebt und sie ruft, umzukehren. Er hat sein eigenes Angesicht für dich entstellen lassen. Er, der jede kleine Unreinheit wahrnimmt, er, der so ein ausgebildeter Sinn in seinem Herzen und in seinem Wesen als Sohn Gottes für Schönheit und Herrlichkeit hat, er hat sich entstellen lassen. Oh, wie schwer muss ihm das auch gefallen sein. Aber wie groß ist sein Erbarmen, dass er das für dich und für mich getan hat. Wie groß ist diese Liebe, dass er bereit war, sein eigenes Angesicht für dich zerschlagen zu lassen. Also ist das doch für dich, wenn du das hörst, etwas, wo du im Grunde genommen sagen musst, wie wunderschön ist die Erniedrigung des Herrn Jesus Christus, denn sonst hätte ich ja gar nicht errettet werden können. Wenn er nicht bereit gewesen wäre, sein Angesicht hinzuhalten, ich hätte nicht Vergebung für meine Schuld finden können. Wenn er nicht bereit gewesen wäre, diesen Weg zu gehen, wie es auch in Jesaja 53, Vers 3 dann heißt, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Das ist seine Erniedrigung. Er, der im Schoß des Vaters umgeben war von einer Glückseligkeit und Freude und Liebe, die vollkommen war, lässt sich in den Sumpf dieser Welt hineinwerfen, in diesen Dreck, in diesen Schmutz, in diesen Morast. Wie wunderschön ist es, das zu betrachten und dadurch ist das eigene Schwere in unserem eigenen Leben leichter. Es ist immer noch da. Aber was ist schon mein Leid? Was ist schon mein Schmerz? Was ist mein Verlassensein im Vergleich zu diesem Verlassensein, zu diesem Leid und zu diesem Schmerz? Ich habe es verdient. Ich habe es mit jedem einzelnen Atemzug und Tat und Wort und Gedanke habe ich es verdient. Aber er hat es nicht verdient. Hätte er nicht anders behandelt werden müssen von den Menschen? Hätte sie ihn nicht lieben müssen? Hätte sie ihn nicht auf Arme tragen müssen? Hätte sie sich nicht freuen müssen an ihm und auch ihn ehren und loben und preisen müssen? Anstattdessen habe sie ihm ins Angesicht geschlagen. Sie habe ihn verfolgt, sie habe ihn beleidigt, sie wollte ihn töten. Und sie habe ihn ans Kreuz gebracht. Sie habe ihm Schmerzen ohne Ende beigebracht. Seine Erniedrigung, seine Schmerzen. Und trotzdem ist er an meine Stelle getreten. Ich weiß nicht, ob du noch für dich selber an deiner Stelle stehst. Und damit meine ich deinen Lebensplatz. Damit meine ich alles, was du und dein Leben ausmachen. Bist du noch da der Einzige, wo da steht? Bist du der Einzige, der damit ringen muss, wie werde ich heute und morgen mit meinem Leben fertig? Oder hast du ihn an deiner Seite stehen als dein Erlöser, der nun für dich auch wirkt, für dich betet, dir beisteht, dein Schutz, deine Stütze ist? Wie vermagst du den Weg zu gehen hindurch durch diese vielen schwierigen Windungen in deinem eigenen Leben und dabei den Kurs halten ohne ihn? Wie kannst du in all den Schmerzen, die auf dich noch zukommen, fertig werden, ohne dass er deine Hand hält, ohne dass er einmal zu dir sagt, wenn der letzte große Schritt in die Ewigkeit hineingetan wird, ich gehe mit dir durch dieses tiefe Tal hindurch und ich bringe dich durch den Tod hinein in meine Herrlichkeit. Siehst du ihn vor dir in seiner Niedrigkeit? Freust du dich an seiner Erniedrigung und entdeckst du, wie sehr es notwendig war, dass er sich erniedrigt hat, damit du auch erhöht werden kannst. Im 2. Korintherbrief im 8. Kapitel im 9. Vers stehen diese so bekannte Worte. Manche von euch haben diesen Bibelvers auswendig gelernt und es ist gut, ihn auch auswendig zu können. Da heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Einer wird arm, einer erniedrigt sich, damit ich erhöht werden kann. Weißt du, wie arm du bist? Ich hoffe, du weißt es. Ich hoffe, es ist dir klar, wie arm du bist. Ich hoffe, du hast bemerkt, wie wenig du ohne Jesus Christus leben kannst. In der Praxis, in unserem eigenen Leben, zeigen wir das. Wir zeigen es dadurch, wie sehr wir wirklich Jesus Christus suchen, mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Wo er ist, da bin ich. In seinem Haus ist meine Heimat. Ich freue mich über die, die zu mir sagen, lasst uns ins Haus Gottes gehen. Und wir freuen uns auf dem Weg hin zum Haus Gottes. So heißt es in der Psalme. Der, der seine Armut richtig erkannt hat, seine Niedrigkeit richtig erkannt hat, der hat den Wunsch, bei dem Herrn Jesus zu sein. Johannes, der Jünger, hatte auch immer wieder diesen Wunsch gehabt. Er war ihm sehr nahe. Die anderen Jünger waren ihm auch nahe. Oh, wenn wir diesen Wunsch haben. Ich möchte unbedingt bei ihm sein. Ich möchte, dass er bei mir ist. Ich möchte immer wieder sein Wort hören. Ich möchte, dass er mir sein Wort erklärt. Ich möchte auf seinem Weg gehen. Ich möchte sein Angesicht schauen. Ich möchte bei ihm sein. Das ist eine wunderbare Einstellung. Er geht für mich an den Start. Das wird uns hier erklärt in der Taufe des Herrn Jesus Christus. Aber jetzt erklärt er dem Johannes auch, warum er das tut. Warum lässt er sich taufen? Und er sagt es ihm in einer Art und Weise, damit er das begreifen kann. Lass es jetzt, also jetzt bin ich bei Matthäus 3 wieder, Vers 15 bei unserem Text, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Es gebührt jetzt dem, und es ist angemessen, damit sagt er das, also es ist jetzt für den Johannes angemessen und richtig, den Herrn Jesus Christus zu taufen. Aber es ist auch für den Herrn Jesus Christus richtig, für ihn sich taufen zu lassen. Er erfüllt alle Gerechtigkeit. Das wird hier von ihm erklärt. Er ist gekommen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Manches Mal machen wir uns Gedanken über unsere eigene Gerechtigkeit und unsere eigene Heiligkeit. Also, die allermeisten Menschen, die wollen vor anderen Menschen gut dastehen. Das ist so ein Augenblick, wo wir uns Gedanken machen über unsere Gerechtigkeit. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, und das ist dann Wachstum, machen wir uns darüber Gedanken, wie kann ich nicht nur ganz allein vor dem Mitmenschen um mich herum als jemand dastehe, der gerecht und gut ist, sondern wie kann ich vor einem heiligen, lebendigen, ewigen Gott gerecht dastehe, obwohl ich ein Sünder bin. Manch einer hat Angst und macht sich darüber große Sorge. Ich kann doch gar nicht bestehen vor dem himmlischen Vater. Ich bin doch gar nicht in der Lage dazu, wenn er in mein Leben hineinschaut und mich und mein Versagen sieht. Wie kann ich denn bestehen? Wie bin ich denn in der Lage, dem gerecht zu werden? Wie kann ich denn nun auch vor ihm gerechtfertigt werden? Da taucht das Wort der Rechtfertigung auf. Wie kann er zu mir sagen, alles ist gut? Ich schaue auf dich und sehe dich in deiner Reinheit und in deiner Heiligkeit. So hat der Herr einmal, Biliam sagt es, auf sein Volk geblickt. Das ist so wunderbar beschrieben im 4. Mosebuch. Abgesondert sind sie, dieses Volk. Da blickt er mit der Auge durch seinen Sohn auf dieses Volk. Und das ist es, wo wir auch verstehen müssen. Wenn ich jetzt auf mich schaue und ich überlege mir, wie kann ich denn gerecht sein vor dem himmlischen Vater, dann müssen meine Blicke zu dem Herrn Jesus Christus hingehen, ganz weg von mir. Darf ich das so einmal versuchen, ganz euch aufs Herz zu legen und festzumachen? Bitte blicke nicht auf dich, wenn du vor dem himmlischen Vater gerechtfertigt werden möchtest und vor ihm bestehen möchtest. Bitte blicke nicht auf dich. Wenn du auf dich blickst, schon von irgendwoher von dir erwartest, dass du bestehen kannst, dann wirst du auf jeden Fall am Ende erleben müssen, dass du nicht vor ihm bestehen kannst, weil du ein Sünder bist. Aber wenn du nun jetzt ihn siehst und ihn betrachtest als denjenige, der alle Gerechtigkeit erfüllt und dich an ihn klammerst, dann wirst du die Stimme hören, die nun hier auch vom Himmel für den Herrn Jesus Christus erging, vom himmlischen Vater. Und dann wird es nicht nur heißen, ich habe an ihm Wohlgefallen, sondern dadurch, dass du zu dem Herrn Jesus Christus gehörst, habe ich jetzt auch an dir Wohlgefallen. Denn ich sehe dich in meinem Sohn, umgeben von seiner Gerechtigkeit. Und so kann ich bestehen vor den Augen des himmlischen Vaters. Wie sehr hat er sich bemüht und angestrengt, alle einzelnen Bestimmungen des ganzen Gesetzes Gottes zu erfüllen für mich. Manch einer hat so Probleme mit seiner Heiligung, und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, wenn ich mir darüber Gedanken mache und es ernst nehme. Es ist nichts Schlechtes, wenn ich manchmal auch darunter leide, wie sündig ich bin. Es ist nichts Schlechtes, wenn ich auch diesen Kampf, auch ihm ähnlich zu werden, wenn ich also da auch es ernst meine. Aber es ist ganz wichtig, es ist so wichtig, dass ich begreife, dass der Herr Jesus Christus alles daran gesetzt hat, um für mich das Gesetz zu erfüllen und mich vor dem himmlischen Vater als heilig, sündlos und rein darstellen zu können. Motiviert werde ich in meiner Heiligung nicht zuallererst durch meine eigene Anstrengung, weil meine eigene Anstrengung ganz, ganz oft nicht das Ergebnis zeitige, das ich mir wünsche. Ich erlebe es wie der Paulus, das Gute habe ich gewollt und das Böse habe ich getan. Aber dadurch wird meine Heiligung motiviert, dass ich ihn in seiner ganzen göttlichen und menschlichen Kraft als Sohn Gottes und wahren Menschen, als den Messias sehe, wie er für mich das Gesetz erfüllt hat und dadurch auch mich nicht nur rechtfertigt, indem dass er meine Gerechtigkeit ist, sondern mich auch heiligt. Und den Eifer, den er auch zur Erfüllung des Gesetzes für mich hat, den Eifer hat er auch in der Heiligung in meinem eigenen Leben. Den Eifer hat er. Darauf darf ich vertrauen. Was für ein großes Anliegen der Herr Jesus Christus hat, mich weiter zu verändern. Ich werde nie so ein großes Anliegen haben. Solange ich auf dieser Erde bin, solange ich lebe, werde ich nie so ein großes Anliegen haben. Aber sein Anliegen, mich zu heiligen, mich zu verändern, mich zu erneuern, mich weiter voranzubringen, ist ein immenses. Jeden Tag steht er vor dem himmlischen Vater für mich. Und in der Kraft seines eigenen Verdienstes tritt er für mich ein. Er ist gekommen, um für mich das Gesetz zu erfüllen. Und da präsentiert er sich als Knecht. Im Philipper 2, Vers 7 ist es genauso beschrieben, er ist ein Knecht. Das ist eigentlich etwas ganz so Außergewöhnliches. Wir haben uns leider viel zu sehr daran gewöhnt. Wie kann der Knecht werden, der Herr aller Herren und König aller Könige ist? Der durch dieses Wort das ganze Universum entstanden ist, Himmel und Erde entstanden sind, alles in dieser Schöpfung, die Engel entstanden sind. Alles hört auf sein Wort. Alles wird getragen durch sein Wort. Alles ist entstanden durch sein Wort. Er regiert. Er sitzt auf seinem Thron. Er ist umgeben von Herrlichkeit. Und die Engel beten ihn an. Myriaden von Engeln. Und nun wird er Knecht. Nun begibt er sich unter das Gesetz, welches er selbst geschaffen hat, welches er selbst gegeben hat. Er ist der Gesetzgeber. Er hat es dem Volk Israel am Sinai verkündigt. In seiner Heiligkeit und in seiner Herrlichkeit hat er diese 10 Gebote diesem Volk gegeben. Er. Und nun wird er Knecht und begibt sich unter dieses sein Gesetz, um es zu erfüllen. Das ist Demut. Und die Gesinnung Jesu ist genauso eine Gesinnung. Aber ich möchte euch ihn vor Augen stellen. Ich möchte, dass ihr euch lernt, an ihm zu erfreuen. Ich möchte, dass ihr ihn als Knecht seht, damit euch es leichter fällt, ein Knecht zu werden. Niemand, und auch jetzt möchte ich mal sagen, die wiedergeborenen Christen hier ganz besonders im Auge haben, niemand ist in der Lage und wird es auch tun, sich und sein Leben wie ein Knecht dahinzugeben, der nicht Jesus Christus als Knecht vor Augen hat. Unsere Natur ist immer noch da, diese Natur in unserem Fleisch, die hauptsächlich ich und nochmal ich ruft. Mir muss es gefallen, mir muss es etwas bringen, mich muss es ehren. Hat der Herr Jesus Christus so seinen Dienst versehen? Wenn er mich ehrt, werde ich euch vielleicht helfe, aber nur dann. Wenn er mich auf Hände tragt, werde ich euch beistehen, aber nur dann. Wenn ihr mir gebt, was ich verdiene, werde ich euch vielleicht helfen. Was haben sie ihm gegeben? Den Tod. Sie haben Nägel durch seine Hände getrieben. Sie haben ihn bespuckt. Sie habe ihn verachtet, sie habe ihn verhöhnt, sie habe ihn verfolgt, sie habe ihn verleumdet, sie habe ihn gehasst und er gibt sich hin. Diesen Menschen, das ist Christsein. Alles andere ist nur der Schein der Gottseligkeit. Ohne Kraft. Auf dem Feld der Knechtschaft, des sich beugen müssen ohne geehrt zu werden, ohne verherrlicht zu werden, ohne im Scheinwerferlicht zu stehen, da werden Christen gemacht. Wo sie angespuckt werden, wo sie missachtet werden, wo sie verfolgt werden, wo sie um ihres Glaubens willen und ihrer Zugehörigkeit zu dem Herrn Jesus Christus behandelt werde wie der letzte Dreck, wie das Auskehricht der Welt. Paulus sagt es so. Wir sind das Auskehricht der Welt. Das möchte heute niemand sein. Die Christen wollen feiern. Die wollen jubeln. Die wollen alles Mögliche. Aber den Weg Jesu gehen, Menschen gegenüber auch ein Licht zu sein, die ihnen lauter Tritte in den Hintern geben. Menschen die Hände zu reichen und für sie zu beten, die diese Hände schlagen. Wer möchte das schon noch? Aber das lernen wir, wo wir Jesus Christus als Diener und Knecht für uns betrachten können. Und das sehen wir hier. Der Sohn Gottes wird Mensch. Und nun begibt er sich in die Stellung eines Sünders und lässt sich von Johannes taufen. Eine Taufe der Buße. Ich bin gekommen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Meine Zeit ist eigentlich fast abgelaufen. Aber ich möchte euch einen Aspekt doch noch auch mit so ein bisschen auf den Weg geben, der hier mir wichtig erscheint und den wir manchmal auch bei all unseren Betrachtungen gar nicht so wahrnehmen. Wenn der Herr Jesus hier zu dem Johannes sagt, es gebührt uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen, damit erklärt er eigentlich, für mich ist es meine Speise. Die Stimme des Vaters, sie zu hören und ihm zu gehorchen. Der Sohn verherrlicht den Vater. Und er tut es, indem dass er diesen Plan der Erlösung, den der Vater für sich selbst auch beschlossen hat, erfüllt. Der Sohn verherrlicht den Vater. Der Vater verherrlicht den Sohn und dies in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Da haben wir die Dreieinigkeit. Etwas Technisches könnte jetzt jemand sagen, etwas Kompliziertes, aber es ist etwas, was wir verstehen lernen müssen. Der Satan ist darauf aus, den Dreieinigen Gott anzugreifen, und die Dreieinigkeit als eine Lehre hinzustellen, die ohne Bedeutung ist. Ich saß vor vielen Jahren mit jemandem zusammen, der mir sagte, ein Evangelikaler in Anführungszeichen, ob das jetzt der Sohn oder der Vater ist, dort am Kreuz, ist eigentlich nicht wichtig. Aber wie kann denn der Vater alle Schuld auf den Sohn legen, wenn beide dieselbe sind? Wie kann der Vater und der Sohn den Heiligen Geist senden, wenn alle drei miteinander dasselbe sind? Drei Personen, eine Gottheit. Das ist eine Grundlage der biblischen Lehre. Und hier wird sie uns vor Augen gestellt. Der Vater, er spricht, der Himmel tut sich auf und die Stimme ist zu hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Heilige Geist kommt herab wie eine Taube auf ihn. Der dreieinige Gott. Es ist etwas, was heute nicht mehr ernst genommen wird. In der Kirchengeschichte ist es ja nichts Neues. Es gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Nun, der Sohn ehrt den Vater. Wir wollen den Vater ehren, aber wir müssen begreifen, dass wir es nie tun werden können, als nur durch den Sohn. Nie kann ich den Vater erkennen als nur durch den Sohn. Wer mich sieht, der sieht den Vater, hat der Herr Jesus Christus selbst auch gesagt. Aber wenn ihr Beistand braucht, und den braucht ihr, ich bin jetzt wirklich in der letzten Züge hier von meinem, was ich auf dem Herzen liege habe. Wenn ihr Beistand braucht, bitte denkt immer daran, dass ihr Beistand nie anders bekommen könnt, wie es der Sohn Gottes bekommen hat, als er als Erlöser seinen Dienst begonnen hat. Der Heilige Geist kam auf ihn herab wie eine Taube und erfüllte ihn ohne Maß und stand ihm bei. Aber den Heiligen Geist und den Beistand, den Tröster, den Paraklet, den, der uns ermutigt, aufruht, der uns Jesus Christus vor Augen stellt, der uns erinnert an sein Wort, der uns hineinleitet in die Wahrheit. Ihn können wir nur in Beziehung unserer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus haben. Auch das ist etwas, was ich hier nochmal ganz unterstreichen möchte. Es ist nicht so etwas, was für sich allein gestellt nun auch seine Bedeutung hat, der Heilige Geist. Er ist immer in Verbindung mit dem Wort Gottes, immer in der Verbindung mit dem Sohn Gottes, immer in der Verbindung mit dem himmlischen Vater zu sehen. Nie alleine. Das ist ein Element der charismatischen Gemeinde, was völlig unbiblisch ist. Und was wir verstehen müssen, was wir erkennen müssen, was wir begreifen müssen. Er ist immer in der Beziehung zum Sohn und zum Vater, zum Wort Gottes zu sehen. Und von daher hat er seine Bedeutung. Und er hat eine große Bedeutung für den Dienst des Herrn Jesus Christus gehabt. Und zu Beginn des Dienstes wird er, der Herr Jesus Christus, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die Bestätigung kommt nun: Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Braucht ihr Beistand? Durch den Herrn Jesus Christus dürft ihr diesen Beistand haben. Und durch den Herrn Jesus Christus dürft ihr auch Bestätigung finden. So wie der Vater den Erlöser bestätigt, den Messias, so ist er in der Lage, auch uns in unserem Leben zu helfen, auf unseren Wege die Bestätigung zu bekommen, die wir brauchen. Wir gehen ja auch Schritte voran. Und es ist die Stimme aus dem Himmel, in Klammer das Wort Gottes, welches uns diese Bestätigung geben kann. Darauf kann ich mich verlassen. Auf diesem Weg kann ich gehen. Möge der Herr unsere Augen öffnen, den Herrn Jesus Christus in seiner Erniedrigung, in seinem Dienst, in seinem Erlöserwerk noch viel, viel besser kennenzulernen und seine Wege für uns zu entdecken, dass wir uns noch viel mehr daran freuen können und zuversichtlich von daher werden können. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir staunen über deine Erniedrigung. Der Sohn Gottes wird Mensch. Ach, wir betrachten ja es immer nur von unserem eigenen Wesen her. Und für uns ist das Menschsein ja das Allernormalste. Aber für dich bedeutete es Erniedrigung. Und dann Knecht zu werden, ein Mann der Schmerzen, der mit Leid vertraut ist. O Herr, was hast du für uns auf dich genommen? Wie groß ist deine Liebe, wie groß ist dein Erbarmen. Wir hätten das Gericht und die Verurteilung verdient. Und du hast sie an unserer Statt als unser Stellvertreter auf dich genommen. Das Gericht und die Verurteilung. Wir danken dir dafür. Nun dürfen wir leben und du bist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit, unsere Erlösung, unsere Weisheit. Ach, wir danken dir ganz herzlich dafür. Begleite uns in diese neue Woche, Herr, und geh mit uns voran. Amen.